Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitswelt-Podcast. Heute zu einem Thema, wo ich lange eine Gesprächspartnerin gesucht habe. Sehr froh bin, dass ich die heutige Gesprächspartnerin gefunden habe. Die wird sich wie immer bei uns selber vorstellen. Und wir fangen auch wie immer mit einem Trivia an. Das heißt, einer kleinen Schwenk aus der Gewerkschaftsgeschichte, der im besten Falle zusammenhängt mit dem Thema der heutigen Folge. Und das Thema ist ja, das habt ihr der Überschrift entnommen, antifaschistische Wirtschaftspolitik. Und da ist es natürlich einfach, einen Zusammenhang zur Gewerkschaft herzustellen, weil der DGB, als er sich nach dem Krieg wieder gegründet hat, natürlich den antifaschistischen Konsens sich auf die Fahnen geschrieben hatte, das überhaupt eines seiner Gründungsweißwarums ist. Und eine der Konsequenzen, die man gezogen hatte aus dem Faschismus, neben der Einheitsgewerkschaft, aber das haben wir an anderer Stelle schon oft thematisiert, ist auch, wenn auch unter anderem Titel, so etwas wie eine antifaschistische Wirtschaftspolitik. An was denke ich da? Nun zum Beispiel an das, was bis heute noch in der IG Metall Grundsatzprogramm steht, nämlich der Verstaatlichung der deutschen Schlüsselindustrien. Das wurde ganz explizit in der Gründungszeit des DGBs damit begründet, dass die großen Monopole eine der Bedingungen für den Aufstieg Hitlers waren. Das wollte man verhindern und insofern hat sich die große Organisation der Arbeitnehmer in Deutschland also auf die Fahnen geschrieben. Zu diesen Monopolen sollte es nie wieder kommen. Gerade die Stahlindustrie, andere zentrale Industrien sollten in staatlicher Hand liegen. So viel also als kleine Bonmot dazu, dass diese antifaschistische Wirtschaftspolitik in der Gewerkschaft eine lange Tradition hat. Und mit diesem kleinen Hinweis auf die Gewerkschaftsgeschichte schicke ich euch jetzt ins Intro und danach wird sich unser Gast wie immer selber vorstellen.
3, 2, 1. Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.
So, das war unser Intro. Und dann kann ich nur sagen, hallo Antonella, wer bist du eigentlich?
Hallo Peter, vielen Dank für die Einladung. Ja, Antonella Mutzpapa ist mein Name. Ich bin in Neapel geboren. In Italien, in Süditalien. Ich habe dort Philosophie studiert und habe dann auch promoviert in Philosophie und durfte einen Teil der Forschung für meine Dissertation in Berlin durchführen, weil ich zu Marx und seiner Kritik der politischen Ökonomie promoviert habe. Und so dürfte ich, ich hatte quasi ein Stipendium aus Italien und dürfte dann ab 2005 so ungefähr einen Teil der Forschung in Berlin durchführen. Und mein Plan war, dann nach der Dissertation wieder zurückzugehen. Und dann bin ich so ein bisschen eng geblieben. Und so haben wir jetzt das Jahr 2026 und lebe seit 21 Jahren in Berlin. Entscheidend dafür war, dass ich im Jahr 2011 dann eine Stelle bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin bekommen habe, bei der ich auch weiter an der Kritik der politischen Ökonomie von Marx arbeiten dürfte, indem ich das politische Bildungsangebot dazu, zum Beispiel Kapitalkurse oder Marx-Herbstschule, also quasi Bildungsveranstaltungen zu Marx, vor allem Schwerpunkt eben Kritik der politischen Ökonomie. Das durfte ich bei der Stiftung machen. Und zwar bei der Stelle, die Sabine Nuss quasi vor mir innehatte. Sie hat 2011 gewechselt in der Stiftung und so wurde ihre Stelle ausgeschrieben. Ich als Honorarkraft schon tätig durfte mich bewerben und habe dann die Stelle bekommen, sage ich ja. Weil Sabine hat ja in ihrem Büchlein jetzt der verdrängte Kapitalismus, Möglichkeiten und Grenzen, antifaschistische Wirtschaftspolitik eben vier Interviews geführt, unter anderem eins auch mit mir, eben zur Möglichkeiten und Grenzen der antifaschistischen Wirtschaftspolitik. Und so sozusagen unsere Geschichte fängt dann schon vor 2011 an, indem ich bei Sabine Esso Nordahlkraft war und dann eben quasi ihre Stelle bekommen habe. Was vielleicht aber für das Publikum, für das gewerkschaftliche Publikum auch interessant ist, ist, dass ich ab 2018, Januar 2018 bis zum 25. März 2026 im Betriebsrat der Rosa-Luxemburg-Stiftung war, zum größten Teil halt freigestellt als stellvertretende Betriebsratsvorsitzende und in den letzten Jahren auch sehr viel mit Kürzungen und Personalabbau zu tun hatte. Es hat sich dann alles so besser entwickelt, sage ich mal, nach der vorgezogenen Neuwahl und das Ergebnis der Partei Die Linke im Februar 2025. Aber es waren schwierige Jahre. Es waren aber auch interessante Jahre. Wir haben auch einiges an Tarifverträge irgendwie verhandelt, unter anderem auch einen Tarifvertrag zur solidarischen Arbeitszeitreduzierung, um quasi damit so mehr Kolleginnen da im Betrieb bleiben konnten, haben einige von uns ihre eigene Arbeitszeit reduziert, so ich auch. Und bin jetzt deswegen so ein bisschen in Teilzeit und habe zwar jetzt für den Betriebsrat nicht nochmal kandidiert. Die intensive Zeit der letzten Jahre hat sozusagen jetzt gereicht und fordert so ein bisschen eine Pause. Studiere aber berufsbegleitend jetzt Arbeitsrecht, also mache einen Master in Arbeitsrecht und gebe auch Betriebsratsschulungen da im Rahmen, so bei quasi als freiberufliche Mitarbeiterin im Rahmen von Verdi, also sozusagen die Themen kollektives Arbeitsrecht und Betriebsrat bleiben ziemlich präsent in meinem Leben, aber ich bin jetzt nicht mehr genau selbst im Betriebsrat. Genau, so viel vielleicht zu mir.
Ja,
Oder hast du noch Fragen?
wahnsinnig spannend. Natürlich hätte ich da jetzt ganz viele Anschlussfragen, die, glaube ich, spannend wären für unsere Zuhörer. Aber wir belassen es mal dabei, sonst kommen wir gar nicht zu unserem Hauptthema. Du hast viele Verknüpfungspunkte mit der gewerkschaftlichen Arbeit jetzt ja angesprochen. Du bist selber Betriebsrätin, bist Verdi-Mitglied. Auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung als Think Tank arbeitet ja immer wieder mit dem DGB zusammen, also jetzt allein bei uns im Haus. Die aktuelle, nicht mehr ganz aktuelle Ausstellung zum Dönerstreik bei Bildert hat die RLS mitgesponsert, davor zur Seenotrettung, viele andere Punkte, wo wir zusammenarbeiten. Also es ist fast ein Wunder, dass wir uns jetzt zum ersten Mal selber sprechen, weil auch Sabine Nuss kenne ich natürlich schon seit mehreren Jahren, hatten wir auch schon als Referentin beim DGB eingeladen. Umso mehr freut es mich heute, dich hier da zu haben in der Sendung. Bleiben wir ganz eng an unserem Thema antifaschistische Wirtschaftspolitik, weil das ist ja schon ein Riesenbrummer, den wir uns da heute vorgenommen haben, behaupte ich. Du hast schon angesprochen, du warst in dem Sammelband von Sabine eine der Gesprächspartnerinnen. So bin ich auch drauf gekommen, endlich mal Kontakt mit dir aufzunehmen und zu sagen, komm, wir machen hier eine Sendung zusammen. Bevor wir da auf deinen konkreten Beitrag eingehen, vielleicht erstmal für die Leute, die gar nicht wissen, was mit diesem Label gemeint ist. Was ist antifaschistische Wirtschaftspolitik?
Genau, das ist ein Begriff, der zumindest jetzt ja, neu in die Öffentlichkeit gekommen ist durch eine mittlerweile ziemlich bekannte Ökonomin, würde ich sagen, Isabella Weber. Die hat zum ersten Mal im Jahr 24, ich glaube, es war im November, als Trump als Präsident der USA gewählt wurde, hat sie was gepostet auf Twitter oder X, weiß ich jetzt schon nicht mehr, ob es damals schon X war. Hat sie gepostet, können wir jetzt endlich anfangen, über eine antifaschistische Wirtschaftspolitik zu reden. Das heißt, sie hat unmittelbar nach der Wahl von Trump quasi einen Zusammenhang ein bisschen hergestellt zwischen der ökonomischen Lage in den USA, was die Bevölkerung da in den letzten Jahren bis 24 erlebt hatte, und das Wahlverhalten, dem Wahlverhalten der Bevölkerung selbst, und hat quasi gesagt, Solange den Leuten es finanziell schlecht geht oder sie erwarten, dass es ihnen schlecht gehen kann, also sie haben berühmte Abstiegsängste sozusagen, dann werden sie rechts wählen. Und tatsächlich war die Lage in den USA in dem Moment, so wie auch in Europa, so eine schwierige. 24 kam man sozusagen, hatte man sich noch nicht erholt oder wirklich erholt von der Corona-Krise, die ja uns bis 2020, 2023 noch mitbegleitet hat. Dann kam quasi parallel dazu auch noch der Krieg in der Ukraine, die ganze Preiserhöhung, die ganze Inflation, vor allem bei den Energiepreisen, aber auch bei den Lebensmitteln. Preise. Das hat natürlich total viele Auswirkungen auf breite Teile der Bevölkerung gehabt, sowohl in den USA als auch eben in Europa und zum größten Teil auch ja in Deutschland, weil also dieses Engagement Deutschland bezieht mehr oder weniger billig Gas aus der Ukraine und deswegen sozusagen kann sozusagen auf billiger Energie hier ihr Industriemodell fußen und dann auch sehr viel exportieren. Das scheint so ein bisschen jetzt in Frage gestellt zu sein, was heißt ein bisschen, das ist jetzt so ziemlich in Frage gestellt und genau die Energiepreise stellen ja ein großes Problem dar. Genau, und nun stellt Isabella Weber mehr oder weniger diese These auf, Konsequenz aller dieser ökonomischen Missstände sowie dieser Unsicherheit und Abstiegsängste, die die Menschen jetzt in Verbindung mit allen diesen Ereignissen haben, bringen Sie oder lassen Sie die Menschen eben nach rechts driften, was in der Bundesrepublik heißt, dass Sie sehr viel AfD wählen, was wir ja auch beobachten können. Und dann schlägt sie jetzt quasi ein Bündel an Maßnahmen vor, die eine bessere Absicherung, eine bessere Wirtschaftspolitik, also eine bessere Absicherung für Menschen darstellen sollen, die ihnen diese Unsicherheit und diese Abstiegsängste nehmen sollen, damit sie eben nicht mehr für die AfD wählen, sondern für andere Parteien. Was jetzt genau die antifaschistische Wirtschaftspolitik ist, das ist jetzt noch nicht kodifiziert sozusagen. Es gibt noch kein Buch, dass das ausbuchstabiert. Isabella Weber sitzt an einem Buch, das soll im Herbst, ja im Oktober, glaube ich, 26 erscheinen. Aber sie hat ja seit November 24, also seit sie diesen Post abgesetzt hat, bis heute schon auch sehr viel Interviews dazu gegeben, selbst Artikel geschrieben, so dass wir auf jeden Fall sozusagen sagen können, welche Maßnahmen sind es, die sie vorschlägt, und da würde ich jetzt auch ein paar nennen, und die quasi die Menschen eher jetzt von der AfD wegbringen sollen hin zu andere Parteien. Wenn ich jetzt die Maßnahmen anfange, so ein bisschen zu erzählen, dann wird man sofort sehen, das ist jetzt auch nichts Neues oder nichts, was man nicht kennen würde, schon überhaupt nicht eben in Gewerkschaftenkreisen. Das sind schon auch sehr viele eben Maßnahmen, die nicht neu sind, die berühmt sind, die immer wieder als Forderungen schon im Raum standen und stehen. Und erstens, sozusagen vielleicht einem der wichtigsten Sachen sind öffentliche Investitionen. Also die antifaschistische Wirtschaftspolitik fordert, dass der Staat viel mehr Geld investiert in zum Beispiel Daseinsvorsorgen, Wohnraum, Nahverkehr, Bildung, Gesundheit. Deswegen auch sozusagen eine starke Kritik an die Schuldenbremse. Der Wunsch, dass die Schuldenbremse natürlich abgeschafft wird, damit der Staat da freier ist, sozusagen Gelder in anderen Angelegenheiten, also mehr Geld zur Verfügung zu haben und diese dann eben in einen besseren Sozialstaat, so kann man das nennen, also quasi etwas in Gegentendenz zu dem, was wir ja hören. Der Sozialstaat soll nicht abgebaut werden, es soll ausgebaut werden. Preiskontrollen, das ist auch eine sehr berühmte Maßnahme. Da hat sie sich Isabella Weber auch selbst dafür eingesetzt, genau in dem Moment, als unmittelbar nach Anfang der des Krieges in der Ukraine die Energiepreise so in die Höhe explodiert sind, hat sie sich für einen Energie- und Gaspreisdeckel sozusagen dafür ausgesprochen und hat auch mit Scholz dann damals zusammen an einer wirklichen Maßnahmen gearbeitet, aber Teil der antifaschistischen Wirtschaftspolitik sind auch sozusagen die Forderungen nach fairen Löhne, nach einem noch höheren Mindestlohn, nach allgemein verbindlichen Tarifverträgen und natürlich eine bestimmte auch Steuerpolitik, die auf Umverteilung zielt, also eben Umverteilung nicht von unten nach oben, wie es jetzt stattfindet, sondern durch Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer eher eine Umverteilung, die von oben nach unten geht. Und zu guter Letzt auch etwas, was die Gewerkschaften sehr gut kennen, mehr demokratische Partizipation, auch im Sinne, also auch in den Betrieben, auch im Sinne von Wirtschaftsdemokratie. Die Leute, die Menschen, die Beschäftigten sollen mehr Mitbestimmung darüber haben, was sie produzieren. Sie sollen viel mehr einbezogen werden, auch in der Ausgestaltung wirtschaftspolitischen Maßnahmen. Also man sieht, es ist so ein Bündeln an Sachen, die man kennt, so dass man fast oder ich mich was fragen würde, was soll jetzt daran antifaschistisch sein? Also warum sind jetzt diese Maßnahmen, die wir ja auch aus anderen Kontexten schon kennen, jetzt antifaschistisch sein oder antifaschistisch wirken? Und das hat damit zu tun mit der These, die Isabella Weber stellt und von der ich schon am Anfang so gesprochen habe, also Menschen, die in finanzieller Schwierigkeit sind, Menschen, die entsichert sind, Menschen, die Grund haben zu denken, dass die Zukunft eher Verschlechterungen mit sich bringt, wählen eher rechts. Das ist so ein bisschen die These und deswegen soll eine Wirtschaftspolitik, die dem was entgegen sozusagen stellt, dann sie von diesem Rechtstrend ab.
Dann lass uns da doch mal einsteigen. Du hast jetzt ja erzählt, was die Problemdiagnose ist, wie auch was die Lösungsansätze sind. Bei den Lösungsansätzen hast du schon durchklingen lassen. Tust du dich schwer damit, was da das spezifisch Antifaschistische sein soll? Also macht es ja Sinn, wie du das gerade selber schon angedeutet hast, sich die Grunddiagnose nochmal anzuschauen. Die Leute wählen rechts, weil ihr Wohlstand bedroht ist und was du davon hältst. Es gibt ja diese Einschätzung nicht nur von Soziologen, welche die Gesellschaft anschauen, sondern Trump selber schätzt es ja genauso ein. Ihr habt das in der Einleitung zu dem Buch von Sabine selber ganz schön geschrieben mit diesem ja wirklich wahnsinnig eingängigen Satz, den Trump nach seiner Wahl selber gesagt hat. Nämlich der Slogan, der ihn zum Präsidenten gemacht hätte, wäre Make Eggs Cheap Again. Also was klingt wie eine Persiflage auf Make America Great Again, meint er durchaus ernst, dass nämlich seine Forderung, die Lebensmittelpreise zu senken, so seine Selbsteinschätzung, das Moment war, was die Wählerinnen und Wähler am Ende von ihm überzeugt haben. Um das als Ausgangspunkt zu nehmen für die Frage, stimmt es dann nicht, wenn das Trumps Einschätzung selber ist, dass die Leute rechts wählen, weil sie ihren Wohlstand bedroht sehen, umgekehrt, weil sie in Trump und Konsorten dann eine Lösung sehen, dass ihr Wohlstand erhalten bleibt?
Ich glaube, man macht es sich zu einfach. Ich sage so, wie ich es denke. Ich glaube, man macht es sich zu einfach, wenn man das Wahlverhalten mit rationalen, vernünftigen Entscheidungen der Menschen gleichsetzt und weil die Preise zu hoch sind, wählen sie eine Kraft, die sagt, ich mache die Eier wieder billig. Das ist schon auch ein bisschen, und das wäre auch mein nächster Punkt gewesen. Es gibt ja einige Studien, So, diesen Zusammenhang, den Leuten geht es schlechter, sie wählen rechts, zumindest untermauern sollen. Und ich glaube, dass diese Studien eigentlich mehr als eine Momentaufnahme nicht sein können. Sie nehmen jetzt auf, was machen die Leute jetzt? Und sie nehmen auf, was sind die Maßnahmen, die sozusagen laufen. Sie versuchen, einen Zusammenhang daherzustellen, aber auch die Autorinnen der Studie und Isabella Weber selbst wissen, dass es nicht möglich, wirklich möglich ist, eine Kausalität herzustellen zwischen quasi dem Preis der Eier, sage ich jetzt mal, weil du das Beispiel gebracht hast, und dem Wahlverhalten. Meiner Meinung nach ist sozusagen sind die Gründe, warum die Leute jetzt eine bestimmte Partei wählen oder eine andere, viel, viel, vielfältiger und viel weniger reduzierbar, fast auf ein Wenn-Dann. Also wenn das und das passiert, dann machen die Leute das und das. Ich glaube, die Geschichte zeigt es auch ein bisschen. Es gibt ja verschiedene Momente in der Geschichte, in denen es der Bevölkerung gar nicht so gut ging, in denen die Bevölkerung verarmt war, finanziellen Krisen und so weiter. Und mal ist die Bevölkerung eher nach rechts gegangen, mal ist die Bevölkerung eher nach links gegangen. Es ist schwierig bis zu unmöglich, meiner Meinung nach, dies allein aus diesen direkten Interessen herleiten zu können. Und ich glaube, dass das ein bisschen, also das sieht man, denke ich, ganz gut auch an der AfD und an Deutschland. Es gibt ja und es gab in den letzten Jahren wirklich sehr viele Versuche, Aufklärung zu betreiben und zum Beispiel auch den Beschäftigten zu sagen oder viele Leute, die sozusagen von den unteren Schichten in Deutschland zu sagen, die AfD macht überhaupt gar keine Politik für die kleineren Leute. Ihr Steuerkonzepte sind alle Steuerkonzepte eher für die Reiche und so weiter. Man hat versucht, auch an diesen Interessen und an dieser Art Vernunft zu appellieren. So richtig erfolgreich ist man da nicht gewesen. Und wenn wir nach Italien oder Frankreich schauen, passieren oder können wir dort auch ähnliche Phänomene beobachten. In Italien ganz früh, weil in Italien hat man sich als Linker mit dieser Frage, warum wählen die Leute dies und jenes, schon in den 90er Jahren auseinandergesetzt. Und da ist es wirklich interessant, weil die Frage lautete, warum wählen die Beschäftigten die Lega Nord? Und da drin war eine doppelte Frage, war eine doppelte Überraschung sozusagen drin, weil nicht nur hat die Lega Nord keine Politik für die kleinen Menschen und für die Beschäftigten gemacht, sondern sie haben sehr viel Hetze und Hass gegenüber Menschen aus dem Süden verbreitet, die Beschäftigten im Norden darstellen, ja, weil die migratorische Flüsse vom Süden nach Nord. Das heißt, du hast eine doppelte, wenn du so willst, Unvernunft in diesem Wahlverhalten gehabt, dass Leute für eine Partei gewählt haben, die ihre Interessen nicht vertritt und die sie quasi auch noch quasi rassistisch beleidigt, sage ich jetzt mal. Und wenn ich noch ein Beispiel da geben darf, weil es vor 2 Tagen hat mich ein Kollege von mir nochmal daran erinnert, an dieses Buch von Didier Ribon in Frankreich, wo er auch dieses Thema am Wickeln hat, und zwar genau mit seinen Eltern, die früher für die kommunistische Partei gewählt haben und die jetzt ab irgendwann dann für den Front National wählen. Und er spricht da mit seiner Mutter und es gibt diese Passage, in der er sie fragt und sagt, du hast doch abgetrieben in der Vergangenheit, das ist dir so wichtig gewesen, dass es diese Möglichkeit gab. Und jetzt wählst du für eine Partei, die das abschaffen will. Und da antwortet die Mutter, ich wähle sie doch nicht deswegen. Genau. Und das jetzt nur, um plastisch zu machen, wie komplex aus meiner Perspektive sozusagen das Wahlverhalten ist und wie wenig es möglich ist, das jetzt auf eine vernünftige Entscheidung zu reduzieren, die ausschließlich auf Interessen, genau, basiert. Vielleicht so viel und auch ein ganz kurzer Hinweis, dass jetzt auch einige Maßnahmen die ich als Maßnahmen der antifaschistischen Wirtschaftspolitik hier aufgezählt habe, das sind ja jetzt auch Maßnahmen, die auch rechte Regierungen aufgreifen können und umsetzen können. Das hat ja Orban zum Beispiel in Ungarn auch zum Teil so gemacht mit den Preiskontrollen und so weiter, weil das ja auch Maßnahmen sind, von denen, egal wie, wer jetzt gerade an der Regierung ist, es gibt Momente, in denen es vielleicht, wie soll ich sagen, in denen es vielleicht zu weit geht, in denen man auch sozusagen einsieht, jetzt muss man für die Bevölkerung was machen. Jetzt muss man der Bevölkerung auch was geben. Meiner Meinung nach sind das auch immer Maßnahmen der Befriedung, sozusagen, die auch dann in Frage kommen. Genau, wenn man ja auch eventuell Protesten oder solche Sachen vermeiden will. Das ist jetzt auch wieder ein Argument, dass, um zu sagen, die Maßnahmen sind jetzt nicht an sich faschistisch oder antifaschistisch. Sie haben bestimmte, sie können eine bestimmte Funktion haben und die kann vielfältig sein. Aber genau. Ansonsten ist die Antwort auf deine Frage, ich sehe diesen Zusammenhang so nicht tatsächlich. Und ich glaube, dass hier das Risiko ist, dass man jetzt sagt, das sind die Maßnahmen der antifaschistischen Wirtschaftspolitik und hinterher merkt man, das war jetzt nicht, womit wir die Leute in eine andere Richtung bekommen.
Versuche das mal zusammenzufassen, zumindest den ersten Teil. Da war dir jetzt wichtig, nochmal zu betonen und klarzumachen, so unmittelbar ist der Zusammenhang überhaupt nicht zwischen einem rationalen, einem ökonomischen Betroffenheit der Leute und dem Entschluss, eine bestimmte Partei zu wählen. Das finde ich auch sehr
Ja,
schlüssig
genau.
illustriert, unter anderem mit die Eribos Maman, die ja in dem Buch nochmal sagt, ja, deswegen wählt sie sie auch nicht, sondern eben aus anderen Gründen. Ich würde an der Stelle vielleicht ganz gerne diesen anderen Gründen ein wenig nachsteigen, weil ich bin ganz bei dir, wenn du argumentierst, so unmittelbar ist der Zusammenschluss nicht, dann ist natürlich die Frage, welchen mittelbaren Zusammenschluss gibt es? Was ist das verbindende Element? Und da scheint mir ja ein Punkt ziemlich zentral zu sein, nämlich Trump, wie die Lega Nord, wie inzwischen heißen sie ja Rassemblement National, Lega Nord gibt es ja auch nicht mehr, aber jetzt sei es jetzt drum. Also diese rechten Parteien, die machen ja ein Angebot vor allem erstmal an die Leute als Bürger ihrer Nation. Sie sprechen sie als Nationalisten an mit Slogans wie Make America Great Again. Ist nicht das erstmal vielmehr das Versprechen an die Leute, dass wenn diese Parteien gewählt werden, die nationalen Interessen wieder im Mittelpunkt stehen. Ich halte das deswegen für wichtig. Man mag jetzt sagen, es ist eine Trivialität, dass diese Parteien vor allem an den Nationalismus appellieren. Aber ich halte das deswegen für wichtig, weil dann ist es auch nicht einfach nur im Beispiel mit den Eiern, das billige Ei, was die Leute sich versprechen, sondern in erster Linie setzen Sie Ihr Interesse, Ihren Schaden gleich mit dem Schaden der Nation. Wer Trump wählt, der meint, dass alles, was er an Problemen hat, zum Beispiel, dass die Lebensmittelpreise steigen, eigentlich ein Problem der Nation sei. Umgekehrt, wenn Amerika groß wird wieder, dann habe auch ich hier meinen Platz. Also das erscheint mir in der Debatte ziemlich unterrepräsentiert zu sein und meine ich, aber da kannst du gleich widersprechen, das habe ich dir jetzt ein Stück weit in den Mund gelegt, ist doch ein bisschen das Bindeglied, was man braucht, um zu verstehen, wie Leute auf die Idee kommen, diese Parteien zu wählen.
Ja, ich würde jetzt gerne widersprechen, weil daraus würde sich vielleicht ein interessanteres Gespräch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich kann da aber nicht widersprechen, weil klar ist, das nationale Interesse, die Identifikation der Menschen, genau, mit dem eigenen Land, mit der eigenen Nation, ist in der Gesellschaft, in der wir leben, ziemlich leicht sozusagen anzusprechen, und leben zu lassen. Deswegen kann ich dir an der Stelle nicht widersprechen. Ich glaube auch, dass dieses Appell oder dieses Versprechen, wenn wir an die Regierung gehen, machen wir das Land wieder groß und dann geht es euch auch besser, dass das tatsächlich zentral ist. Ich würde jetzt einen Schritt weiter gehen und vielleicht auch dich fragen, sozusagen. Meine Frage ist, ist das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal von rechten Parteien, dieses Appell an Nation und Nationalismus, diese Identifikation der Interessen der Nation mit der Interessen der Bevölkerung? Ist das wirklich ein Monopol der rechten Parteien oder sind die rechten Parteien vielleicht diejenigen, die das konsequenter noch quasi durchführen als andere? Ich meine, wir hören ja das alle jeden Tag, wie wichtig es ist, dass wir jetzt in Deutschland länger arbeiten, länger als 8 Stunden am Tag, länger als 10 Stunden am Tag. Auf jeden Fall länger als bis 67 und so weiter, damit Deutschland wieder wettbewerbsfähig wird, damit Deutschland sich wieder in der internationalen Konkurrenz sich behaupten kann. Und das muss man einfach so sagen. Das kommt nicht nur von Merz, das kommt genauso auch von Klingbeil, der auch sagt, er ist sich sozusagen, sein Gefühl sei, dass die Menschen in unserem Land auch bereit sind, Opfer zu bringen. Das sind so ein bisschen Sätze, die gerade gesprochen werden, bei denen ich tatsächlich ziemlich Gänsehaut bekomme, weil dieses Nationale, dieses unserem Land, die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes muss siegen gegen die anderen sozusagen. Das ist das Message, was allgemein sozusagen vermittelt wird. Und dann würde ich jetzt fast eine Provokation sozusagen sagen, was erwartet man sozusagen als Partei der Mitte, dass die Leute dann tun, wenn wir die ganze Zeit sozusagen diesen nationalistischen Diskurs hochleben lassen, dann wundern wir uns, dass die Leute für nationalistische Partei wählen. Das finde ich am Ende auch ein bisschen billig.
Jetzt hast du gesagt, das ist ein Stück weit eine Provokation. Das würde ich auch sagen. Ich möchte dir mal vorlesen, was. Nee, ich möchte erstmal noch gar nicht sagen, von wem das ist. Ich möchte dir einfach nur vorlesen und du sagst mal, ob das für dich in die Richtung geht von dem, was du gerade gesagt hast. Es finden ja gerade, oder der Herbst der Reformen ist angekündigt. Und dazu gibt es diese Stellungnahme. Die Bundesregierung hat eine große Reformagenda angekündigt. Niemand bestreitet, dass es großer Reformbedarf gibt, nicht zuletzt vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weltlage. Die Frage aber ist, welche Reformen unser Land wirklich wieder nach vorne bringen. Wenn ich dich richtig verstehe, würdest du sagen, der Fehler, sein eigenes Interesse mit demjenigen seiner Nation gleichzusetzen, das beginnt eben nicht bei irgendwelchen rechten Parteien, die haben das nicht abonniert, sondern schon in so einem ja durchaus kritisch gemeinten Statement gegen den Herbst der Reformen ist der Nationalismus, nenne ich es jetzt mal, inkorporiert, weil die Bezugnahme auf die Nation völlig bruchlos da ist. Es wird gesagt, ja, klar, wir stimmen ja überein, die Reformen braucht unser Land, um nach vorne zu kommen. Die Frage ist nur, sind es die richtigen Reformen?
Genau, und ich ehrlich, ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragen würdest, von wem stammt diesen Satz, würde ich schwimmen und würden mir aus verschiedenen Ecken kommenden Personen einfallen. Man kann es jetzt nicht so leicht sagen, aber genau das ist es, dass auch vermeintliche kritische Stimmen das Land vor allem sozusagen stellen. Und was wichtiger, also was total wichtig ist, ist, dass ist diese Identifizierung, dass wir sozusagen, dass man Nationen und Leute sozusagen hinein und dann vor allem in der Wirtschaft, also in diesem Wachstum, was jetzt auch wieder ein Begriff ist, was in Verbindung mit den Reformen und mit Agenda 2030, ich kann es fast nicht mehr hören, wie schlimm es ist, dass Deutschland nicht wächst, dass wir nicht wachsen, dass unser BIP nicht wächst, das ist alles wir und unsere und so weiter. Und am Ende sozusagen ist der Wirtschaftswachstum eigentlich der Wirtschaftswachstum der privaten Unternehmen, die Waren und Dienstleistungen produzieren, in denen sich das BIP dann irgendwie darstellt. Und es gibt sozusagen welche, die quasi die Gewinne von diesem Wachstum einstecken. Und es gibt welche, die für diesen Wachstum arbeiten. Und die sonst gar keine andere Art und Weise haben, wie sie an Geld kommen, um sich ihre Lebensmittel und so weiter zu kaufen. Das wird alles in einen Topf sozusagen geworfen und es wird gesagt, es ist unser Wachstum sozusagen. Und das im Grunde genommen, wenn ich es jetzt mit einem Slogan sagen müsste, sozusagen der nächste, also der Spread ist zu sagen, das, was der kapitalistische Erfolg der privaten Unternehmen in Deutschland ist, unser aller Erfolg und ist das der Erfolg der Nation. Und so wird das so alles quasi miteinander identifiziert. Und ich glaube, dass das dann eben eine Art und Weise ist oder ein Ansatz ist, der eben nicht absolut nicht Monopol der rechten Parteien ist, sondern auch der sogenannten Partei der Mitte. Also ich würde da jetzt tatsächlich in gewisser Weise, abgesehen von der Partei Die Linke, die bestimmte Diskursen so ein bisschen anders fährt, aber alle anderen sehe ich immer mit diesem Bezug auf Wachstum, auf die Nation.
Das Zitat, was ich dir vorgelesen habe, ist aus der Presseerklärung des Deutschen Gewerkschaftsbundes von heute. Also von
Ja.
daher kann man nochmal unterstreichen, dass das, was du als Problemdiagnose hast, offensichtlich eine ziemliche Provokation ist, auch für die Gewerkschaft, weil die das ganz offensichtlich zumindest in Teilen anders sieht. Insofern ist natürlich jetzt spannend, wenn das deine Problemanalyse ist. Ich versuche das nochmal zusammenzufassen, wie ich dich verstehe. Dein Hinweis geht in die Richtung, die ganz durchgesetzte Art und Weise, wie sich Bürger zu diesem Land stellen. Und zwar nicht nur die, welche rechte Parteien wählen, sondern ziemlich durchgesetzt, wirklich bis hin zu auch linken Positionen ist, dass sie sich zur Nation stellen als ihr Mittel, als ihre Gemeinschaft, als das ist mein Zuhause, das ist meine Heimat. Entsprechend interpretieren sie die Zumutungen, die Probleme, die ihnen begegnen, als Schwierigkeiten, als Probleme, die ihre Heimat hat, weil es ist ja ihre Gemeinschaft und wenn es ihnen nicht gut geht, dann muss es wohl was damit zu tun haben, dass es ihrer Gemeinschaft nicht gut geht. Der Fehler dabei ist, das unterstellt eine Interessensgleichheit von sich und dieser schönen Gemeinschaft der Nation, indem man nämlich davon ausgeht, eigentlich habe ich hier meinen Platz, eigentlich habe ich hier mein Zuhause und jede Lohnkürzung, die einem begegnet, jede Tarifflucht, die das Unternehmen betreibt, auch jeder Jobabbau, der einem dann praktisch begegnet, der kann nie und nimmer der Logik dieser Verhältnisse entspringen, in der ich als, bei Marx heißt das klein v, also als variables Kapital eingebaut bin, sondern das entspringt einer falschen Politik. Eigentlich müsste nur eine richtige Politik, eine Politik im Sinne der Gemeinschaft, eine Politik im Sinne der Nation stattfinden, dann wären doch alle gut aufgehoben. Das sorgt dann für eine Problemanalyse, wo man entsprechend darauf kommt, irgendwelche Leute kommen hier ihrer Pflicht nicht nach, diese eigentliche Gemeinschaft richtig zu gestalten. Da unterscheiden sich rechts und links dann natürlich. Bei Make America Great Again ist klar, da liegt das Problem und der Schaden der Nation einmal daran, dass natürlich die Europäer und die Chinesen unrechtmäßig gegen die USA sich aufmanteln, aber auch im Inneren gibt es einen Feind, das weiß man ja, illegale Migranten, bei denen aufgeräumt gehört. Das linke Feindbild sieht anders aus, aber so habe ich dich verstanden. Auch da wird erstmal unterstellt, es gibt die Gemeinschaft der Nation Und gerade da willst du deinen Punkt setzen und sagen, da wäre doch mal zu prüfen, inwiefern diese Gemeinschaftlichkeit wirklich eine ist. Habe ich dich damit zu deiner Zufriedenheit wiedergegeben oder willst du was
Ja,
ergänzen?
absolut, absolut. Und genau, wenn man so will, weil wir ja gestartet sind, warum wählen Leute und so weiter, sicherlich auch dieses Element, die Politiker sind unfähig, sie schaffen es nicht, die machen ihren Job nicht richtig, sozusagen, indem sie unser Kollektiv, unsere Nation, nicht voranbringen. Und deswegen glaube ich, dass so banal, wie es sich auch anhört, aber jetzt auch für Parteien zu wählen, die bisher oder deren Funktionären bisher noch nicht in so eine Verantwortungsposition waren, dass das auch eine Rolle spielt, dass man sagt, die sozusagen diese Alten, die wir kennen, sind eh diejenigen, die falsche Politik sozusagen machen. Und das heißt auch, genau, die Leute, die für die AfD wählen, würden wahrscheinlich auch viel mehr die Unterschiede unterstreichen zwischen den Parteien, als das, was wir jetzt gerade tun und zu gucken, auch was haben sie leider auch, so was teilen sie auch ein Stückchen weit mit diesem Bezug auf die Nation und mit den verheerenden Folgen, die es dann auch jeden Tag hat für Ausgrenzung oder Ausschluss eben anderer Personen, die als nicht zur Nation zugehörig erklärt werden. Genau. Aber du hast mich perfekt wiedergegeben.
Dann folgt daraus natürlich einiges, meine ich, an Konsequenzen für eine Gewerkschaftspolitik. Was bleibt denn jetzt nach deiner Kritik an der, du hast ja schon zwei Kritiken genannt, vielleicht mal so rum, dass ich jetzt nicht zu schnell zur letzten Frage komme mit der Praxis. Du hast jetzt einerseits eine Kritik daran formuliert, was überhaupt die Problemdiagnose ist. Und darüber haben wir noch nicht so viel geredet. Vielleicht magst du noch mehr dazu sagen. Du hast auch schon bei der Problemlösung eine Kritik geäußert. Auch hier will ich dich kurz zusammenfassen. Du hattest zu den verschiedenen Maßnahmen eigentlich zwei Dinge gesagt. Du hast einerseits ziemlich am Anfang schon gesagt, was soll an denen überhaupt antifaschistisch sein? Die kennt man auch in ganz anderen Zusammenhängen. Du hast auch schon darauf hingewiesen, dass viele dieser Maßnahmen auch was mit einer Befriedung dieser Gesellschaft zu tun haben. Also die Preiskontrollen wären dafür ja wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Der Energie- und Gaspreise während des Beginns des Ukraine-Krieges, wo ja wirklich völlig unklar war, ohne diese Preise, Deckelungen, ob und inwiefern Leute auch wie ich überhaupt eine Möglichkeit haben, ihre Energiepreise zu bezahlen. Also auch das höre ich, ist ein Stück weit eine Kritik von dir. Dennoch, hast du noch mehr zu sagen oder sind das schon deine zentralen Punkte zur Kritik der Lösungsansätze dieser antifaschistischen Wirtschaftspolitik?
Na, ich hätte jetzt sozusagen versucht, anhand der Investitionen und der staatlichen Investitionen ein bisschen auch zu sagen, was ich sonst auch an den konkreten Maßnahmen zu meckern habe, weil am Ende hört sich das ja auch ziemlich gut an. Also wenn jemand kommt und sagt, Wohnen soll bezahlbar sein, Staat soll in Gesundheit, Schulen, Straßen investieren und einen Deckel auf Preisen tun bei Lebensmitteln, Energie oder sonst was, wenn das zu teuer wird, da fragt man sich tatsächlich, was habe ich jetzt da zu meckern? Das hört sich doch ziemlich gut an. Wir haben jetzt schon über ein paar Punkte geredet. Ich versuche jetzt ein bisschen den Kreis zu schließen, auch zwischen den Sachen, die wir schon angesprochen haben, mit der Nation als Bezugspunkt von Parteien und Menschen und auch der antifaschistischen Wirtschaftspolitik. Ich versuche es jetzt so ein bisschen In zwei Richtungen. Erstens Investition. Das ist es natürlich ein absolut positiv geprägter Begriff. Investition, die bringen Arbeitsplätze, die bringen Reichtum, die bringen Wachstum. Und wenn staatliche Investitionen bringen uns eben ganz viel an Daseinsvorsorge, an Sozialstaat und so weiter und so fort. Was aus meiner Sicht unterbeleuchtet bleibt, ist, dass die Investition nichts anderes will, als aus einer Summe Geld mehr Geld zu machen. Und dass das absolut der einzige sozusagen Movens dieser ganzen Bewegung ist. Es gibt, die Unternehmen investieren nur dann eine Summe Geld, wenn sie erwarten können, dass diese Summe zurückkommt und zwar vermehrt zurückkommt. Und da ist es so ein bisschen. Es ist nicht richtig zutreffend zu sagen, dass die Investitionen dafür da seien, Arbeitsplätze zu schaffen, weil vielmehr sind die Arbeitsplätze da, damit das Geld der Investoren sozusagen sich vermehrt. Also es wird so ein bisschen aus meiner Perspektive Konfusion gemacht. Was ist das Ziel, was unsere Gesellschaft leider als gesamtgesellschaftliches Ziel verfolgen und was sind die Mittel? Und da würde ich sagen, tatsächlich die Vermehrung von Wert und Geld ist zentral und alle anderen Aspekte sind dem untergeordnete oder werden als Mittel zu diesem Zweck genutzt. Und das sind sowohl die Menschen als auch Umwelt, Natur und so weiter, Planet, der ja auch für den Profit irgendwie tatsächlich kaputt gemacht. Und wenn man jetzt von staatlicher Investition redet, ist es natürlich auch so, der Staat, wenn er eine Brücke baut, erwartet jetzt nicht, dass das Geld, das er diese Brücke da gesteckt hat, zurückkommt oder vermehrt zurückkommt. Also da verhält es sich ein bisschen anders. Und trotzdem, wenn der Staat sich entscheidet, eine Brücke zu bauen, tut er das auch nicht auf neutrale Art und Weise. Er hat auch quasi die Brille der kapitalistische der privaten Investition auf und fragt sich, die Brücke wird diese Brücke dafür nützlich sein, dass so und so viele Waren von A nach B transportiert werden, damit sie verkauft werden können. Der Staat fragt auch nicht, ob diese Brücke, ob die Bürger und Bürgerinnen jetzt sozusagen das Bedürfnis nach dieser Brücke haben, um auf die andere Seite des Sees zu gehen. Das wäre auch dem Staat sozusagen bisschen zu wenig. Damit meine ich auch, wenn der Staat als Staat nicht diese Profite macht oder machen muss oder Geld ausgibt mit diesem Zweck, auch der Staat hat aber diese Brille sozusagen und tut Geld dahin, wo er dann die Bedingungen quasi verbessern kann für den Erfolg der Kapitalisten. Und somit ist er sozusagen auch Teil von einem System, in dem Menschen und Natur nicht im Vordergrund stehen, in dem es nicht darum geht, sich zusammenzusetzen und gemeinsam zu entscheiden, wo eine Brücke warum gebraucht wird und ob das Bauen dieser Brücke im Verhältnis steht zu den Schäden, zum Beispiel, die für die Umwelt daraus entstehen. Das sind nicht sozusagen die Gründe und die leitende Gedanken für das, was in dieser Gesellschaft passiert. Eher ist es eben der kapitalistische Erfolg, der Erfolg der Privatinvestitionen, der immer auch natürlich in Konkurrenz zu anderen passiert. Also diese Gesellschaft ist eine ganz große Konkurrenzgesellschaft und ein ganz großes Gegeneinander, sei es die Beschäftigten, die gegeneinander konkurrieren für Arbeitsplätze, die anscheinend nicht für alle reichen, sei es sozusagen die Unternehmen, die gegeneinander konkurrieren, weil sie immer erfolgreicher als die anderen sein müssen. Und auch die Staaten konkurrieren ja nebeneinander. Du hast es ja vorhin gesagt, die USA müssen sich jetzt gegen China behaupten, China muss sich gegen die anderen behaupten und Deutschland muss sich da auch behaupten. Und jetzt sozusagen, was hat die antifaschistische Wirtschaftspolitik damit zu tun? Da finde ich, dass die antifaschistische Wirtschaftspolitik sozusagen in diesem Korsett sozusagen drin bleibt. Sowohl im Korsett der Investition im Sinne der kapitalistischen Investition als auch im Korsett des Standortes. Also sie verlässt sozusagen diese ganze Grundlage nicht, die auch die Grundlage dann dieser ganzen Diskussion zu Wachstum und zu Erfolg des Standortes und der Nationen. Das ist so ein bisschen, was ich, ja, das ist, was ich kritikwürdig finde. Zum Teil auch an den Gewerkschaften, wenn sie auch eben, wie du sagst, wenn sie auch so argumentieren, weil es so ein bisschen, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder glaubt man wirklich, dass in einer solchen Gesellschaft alle gewinnen können, sozusagen, dass der Erfolg eines Standortes nicht der Misserfolg von anderen sein muss, wovon ich ausgehe, oder wird aus meiner Perspektive nicht genug kritisch hinterfragt, dass wenn wir die Gewinner sind, sind andere die Verlierer sozusagen. Und da sozusagen, ich fände deswegen wirklich, mein Punkt ist, es braucht für uns Menschen eine andere Orientierung als der Profit. Es braucht eine Überwindung von einer Logik, die für uns und für den Planet ziemlich destruktiv ist. Und ich sehe in der antifaschistischen Wirtschaftspolitik kein, überhaupt gar kein sozusagen Brücke nach etwas, was ein bisschen grundlegender dieser System in Frage stellt, was ich für absolut notwendig halte. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel.
Ich denke nicht, dass das zu viel war. Ich habe auch das Gefühl, dass das ein wunderbares Schlusswort eigentlich schon ist für unseren Podcast, weil die letzte Frage, inwiefern du aus der antifaschistischen Wirtschaftspolitik einen Praxisbezug für die Gewerkschaften siehst, hast du meines Erachtens nach beantwortet, weil du die antifaschistische Wirtschaftspolitik dafür kritisierst, dass sie der prinzipiellen Geldvermehrungslogik dieser Gesellschaft nichts entgegensetzt. Und ich denke, das kann man auch ruhig mal stehen lassen, ist kontrovers genug. Es gibt ja die Möglichkeit bei unserem Podcast immer sich zu melden, zu sagen, man sieht etwas anders und dann in die Sendung zu kommen. Das ist vor allem bei dieser Sendung, finde ich, eine gute Gelegenheit, daran nochmal zu erinnern, dass das hier die Möglichkeit ist, gewerkschaftliche Debatten zu führen. Die halte ich für wichtig. Ich denke, du auch. Deswegen würde ich jetzt an der Stelle einfach nur die Frage stellen, so hören wir mit unserem Podcast immer auf, gibt es noch etwas, was du gerne sagen würdest, aber der blöde Moderator hat dich gar nicht gefragt? Dann ist jetzt ein guter Moment, dass du noch mal ein Schlussstatement loswerden kannst. Du kannst aber auch gerne sagen, du warst schon total zufrieden. Dann musst du diesen Slot nicht.
Ich möchte tatsächlich doch noch etwas zu den Gewerkschaften sagen, weil ich die Gewerkschaften sozusagen als immer noch der Akteur, wahrscheinlich der einzige Akteur, wir in der Gewerkschaft, wir Beschäftigten sind wahrscheinlich der einzige Akteur, der die Macht hat oder hätte, diesem Ganzen, was ich jetzt als kritikwürdig dargestellt habe, etwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, es ist so ein bisschen unsere Verantwortung. Das müssen wir versuchen. Die antifaschistische Wirtschaftspolitik mit ihrer Lappen an Maßnahmen können vielleicht einen Anlass darstellen, sozusagen aus diesen Maßnahmen Forderungen zu machen und in einen richtigen Kampf zu gehen, der dann vielleicht eben über diese Forderungen hinausgeht. So wie natürlich kann man die Gewerkschaft sehr auch kritisieren, diesen Zusammenhang. Es gibt aber auch welche sozusagen, die jetzt ihr Nein auch deutlich aussprechen, wenn Merz und Klickenbeil sagen, ihr müsst billiger werden für den Standort. Oder ihr müsst länger arbeiten für den Standort, höre ich auch ein Nein. Da würde ich mir wünschen, dieser Nein wird noch größer und bleibt konsequent. Und wenn du es erlaubst, habe ich ein kurzes Zitat mitgebracht, mit dem ich gerne aufhören würde. Du kannst es ja immer noch rausstreichen oder rausschneiden, wenn es dir nicht gefällt. Aber es ist so der letzte Teil deiner Rede von Marx. Das kennst du ja bestimmt vor der Internationale Arbeiterassoziation. Das war das Jahr 1865. Die Rede kennt man, oder man kennt so diesen Titel Lohn, Preis und Profit. Das ist das Buch, in der die Rede erschienen ist. Und am Ende seiner Rede, in der es um ganz was anderes ging, macht er drei Vorschläge für drei Beschlüsse der Internationale Arbeiterassoziation. Und da lautet der dritte Vorschlag, Gewerkschaften tun gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstandes gegen die Gewalttaten des Kapitals. Sie verfehlen den Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen. Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, einen kleinen Krieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern. Statt ihre organisierte Kräfte zu gebrauchen als einen Hebel zur schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse, das heißt zur endgültigen Abschaffung des Lohnsystems. Also da ist sozusagen die Rolle und genau die Verantwortung der Gewerkschaft, würde ich sagen, nach wie vor eine ganz große.
Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Was soll man noch dazu sagen?
Ja.
Lassen wir Marx wirken. Vielen Dank, dass du da warst und bis bald.
Ja,
Mann, wir zusammen einfach. Das geht eh besser. Arbeitswelt Podcast, ein Podcast der DGB Region Stuttgart, Redaktion und Schnitt Peter Schad.